Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute gibt es eine Spezialfolge zu Die Verräter.
Let's go!
Es ist die letzte Folge in diesem Jahr.
Ich werde bei sowas ja immer richtig unnötig nostalgisch.
Okay, warte, für die Nostalgie habe ich am Ende was eingebaut in unserem Skript. Wir können am Ende dieser Folge ganz nostalgisch sein. Aber jetzt starten wir noch mit High Energy.
Okay.
Für die Leute, die zuhören, ist es Weihnachten. Falls ihr Weihnachten feiert, frohe Weihnachten. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn nicht, fühlt euch gedrückt.
Fühlt euch so oder so gedrückt.
Fühlt euch sowieso oder so gedrückt. Weihnachten ist für viele Leute auch eine schwere Zeit, ne?
Das ist so.
Falls es euch gerade nicht gut geht, dann hoffe ich, dass wir euch vielleicht irgendwie jetzt eine Stunde lang ablenken können. Bevor wir aber in die Verräter reinstarten, haben sich ein paar von euch gewünscht, dass wir mal kurz besprechen, was gerade in der Trash-TV-Welt abgeht. Falls euch das nicht interessiert, dann könnt ihr einfach vorskippen. Im besten Fall habe ich es geschafft, diese Kapitelmarken reinzumachen. Dann könnt ihr einfach skippen dahin, wo es mit der Folge anfängt.
Und es geht viel ab.
Und ihr habt euch gewünscht, dass wir vor allem über 2 Themen sprechen. Mit welchem fangen wir an? Mit dem leichteren? Beide sind ein bisschen schwer.
Ich würde sagen, wir fangen mit dem bisschen weniger schwer an. Ja.
Okay. Das ist die Trennung von Emma und Ubud. Haben vielleicht ein paar von euch mitgekriegt, ich fasse nochmal zusammen. Ich glaube, es war letzten Sonntag, dass ich wach geworden bin, auf mein Handy geschaut habe und dann gesehen habe, dass Umut sich anscheinend via Instagram-Story getrennt hat und Emma daraufhin auch eine Instagram-Story oder ein Reel gemacht hat, da gesagt hat, dass er sie betrogen hat. Und dann ist es irgendwie ein großes Chaos eskaliert, kann man sagen, oder?
Ja, also es wirkte alles sehr nach einer Schlammschlacht. Das ist sogar in meiner Bubble angekommen. Also es war schon irgendwie räudig. Also es ist so genau so, wie man sich eigentlich wünscht, dass Trennungen nicht ablaufen. Dass man dann so alles ausgräbt, was irgendwie irgendwann in der Vergangenheit halt falsch gelaufen ist. Und dann so, selbst wenn man zu dem Zeitpunkt noch gesagt hat, wir haben das jetzt aufgearbeitet und jetzt habe ich dir verziehen oder so, dass man dann so zur Trennungszeit alles ausgräbt und so der anderen Person hinterher schmeißt. Und ich sehe, dass das nötig ist. Ich meine, man braucht Wut und Abgrenzung, um sowas auch auflösen zu können. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob das so öffentlich nötig ist.
Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele von uns hören wollen, dass wir sagen, das ist ganz schreckliches Verhalten, das ist sowas geht gar nicht, das ist nicht normal. Und es ist natürlich auch, ich will nicht sagen, dass es normal ist. Was ist schon normal? Was ich aber schon sagen kann, ist, dass ich, und das gebe ich jetzt nicht gerne zu, aber ich kann mein früheres Ich in dieser Situation wiedererkennen. Ich sehe mich, als ich so ungefähr 20 war und ich sehe diese Situation noch bildlich vor mir. Man kommt irgendwie morgens nach Hause vom Feiern, ist nicht nüchtern. Man hat irgendwie mit seinem Freund bzw. Ex-Freund Nachrichten geschrieben und dann eskaliert alles morgens um 7 nach dem Feiern. Und man trennt sich in so einer wilden Nacht- und Nebelaktion. Ist mir auch schon passiert.
Aber was sagst du zu dem Verhalten dann danach?
Warte, ich muss erstmal noch auf die Situation an sich zu sprechen kommen. Also es ist mir auch schon passiert. Der riesige Unterschied dabei ist, dass keine Kameras dabei waren, dass mir nicht 100.000 Leute gefolgt sind und dass das nicht sich für immer ins Internet gebrannt hat. Und da fühle ich bei den beiden wirklich mit, denn wenn ich 100.000 Follower gehabt hätte zu der Zeit, als ich 20 war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass ich nicht das mit denen geteilt hätte. Weil ich glaube, dass so eine Community sich wahrscheinlich schon auch anfühlt wie eine erweiterte Freundesgruppe. Also ich, wenn wir beide hier sprechen, habe ich auch das Gefühl, das sind irgendwie nur wir beide und dann vielleicht so eine Hand von 10, 20 Leuten, die uns vielleicht dabei zuhören. Mir ist auch nicht klar, dass es schon ein paar mehr Leute geworden sind in den letzten Monaten. Es fühlt sich schon sehr intim an, deswegen kann ich mich schon irgendwie da hineinversetzen, dass den beiden in diesen Momenten vielleicht gar nicht so klar ist, wie viele Menschen da wirklich vor den Bildschirmen sitzen oder vor den Handys sitzen und das dann mitkriegen. Und mir tut's für die beiden wirklich leid, weil das blöd ist, ne? Weil es blöd ist. Ich möchte keine Videos von mir sehen, wie ich mich irgendwie morgens um 7 von jemandem getrennt habe. Ich möchte das irgendwie in meiner Erinnerung mir einbilden, dass es gar nicht so schlimm war und dass es und das dann irgendwann ausblenden. Weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir hatten alle schon mal diese tiefen Momente und wir hatten Glück, dass uns nicht 100.000 Menschen gefolgt sind und uns dabei zugeguckt haben. Und mir tut das wirklich leid für die beiden.
Ich kann das schon auch nachvollziehen, dass man das dann mit der Community teilt, mit den Followern teilt. Einfach weil sich das, glaube ich, anfühlt wie, im Rap sagt man doch wie so ein Rücken. Ne? Muss auch ein bisschen schmunzeln. Ich habe gerade gedacht, die Kohorte ist unser Rücken. Voll geil. Aber ich finde trotzdem, dass das nicht sonderlich reif ist, das Verhalten, und auch nicht gut so. Also ich würde mir wünschen, dass wenn ich jetzt heute zum Beispiel 100.000 FollowerInnen hätte, dass ich das schaffen würde zu sehen, okay, ich bin jetzt gerade in meinen total krassen Gefühlen und ich möchte diese Validierung vom Außen, aber das können vielleicht auch private FreundInnen gerade leisten und nicht die Öffentlichkeit, und dass ich das dann schaffen würde, erstmal die Emotionen abklinken zu lassen und sonst und dann danach ein öffentliches Statement zu geben. Weil ich finde, so eine öffentliche Schlammschlacht, die ist schon auch einfach hart. Die ist hart und ich glaube, am Ende wird die keinem von beiden gerecht. Und ich glaube auch, dass es sein kann, dass die in einem Jahr darauf zurückblicken und sich denken, boah, irgendwie, das war räudig, das wurde auch der Liebe, die wir mal füreinander empfunden haben, nicht gerecht. Und gleichzeitig sehe ich natürlich auch, dass in dem Trennungsmoment selbst brauchst du halt diese ganzen Gefühle. Aber ich weiß nicht, vielleicht braucht man auch ein paar Erfahrungen mit Trennung, um zu wissen, gut, das fühlt sich jetzt erstmal so an, dann geht das vorüber. Und ja, und die sind ja auch einfach noch, zumindest die Emma ist ja auch wirklich einfach nur jung.
Was ich an der Sache spannend fand, ist, dass wir haben ja im Sommerhaus schon beobachtet, dass deren Beziehung so geprägt war von Hoch und Tiefs und von sehr intensiven Gefühlen. Zwar zumindest mein Empfinden, dass es da sehr intensive Gefühle gab, dass es von wir lieben uns sind für immer zusammen zu anschreien, du bist der schlechteste Mensch. Also es ging immer, es war sehr intensiv, es ging hoch und runter. Ich würde behaupten, dass das, was wir gesehen haben, auch darauf hindeutete, dass deren Streitkultur, ich sag jetzt mal, nicht optimal ist.
Ja.
Aber in so einem Format wie dem Sommerhaus, finde ich, weiß man ja nicht, okay, es ist eine Stresssituation, ist es vielleicht unter diesen Umständen, vielleicht arbeiten die an sich, aber was wir jetzt gesehen haben oder was wir mitgekriegt haben von der Trennung, wirkt für mich ein bisschen so, oder ich würde es zumindest so interpretieren, dass das, was wir im Sommerhaus gesehen haben, jetzt nicht eine Ausnahmesituation im Sommerhaus war, sondern dass es einfach ist, wie deren Beziehung lief. Oder dass sie so von sehr extrem intensiven Gefühlen geprägt war.
Und deswegen hat mich die Trennung auch gar nicht verwundert, weil ich so dachte, das ist halt auch so üblich, ne? Du hast dieses sehr Positive und das sehr Negative, beziehungsweise das Positive wirkt halt einfach auch krasser durch das Negative. Das ist ja so sinnbildlich für Beziehungen, die ungute Muster haben. Und dann ist es halt so, dass so ganz lange das üblich ist, dass man sich so das Positive einfach weiter vor Augen hält und das Negative, ja, vor sich selbst auch zu rechtfertigen, um zu rechtfertigen, dass man das weitermacht. Und auf einmal kommt so der Moment, in dem es kippt. Und ich glaube, das ist einfach gekommen. Auf einmal kam der Moment, wo es war, okay, jetzt nur noch das Negative sehen. Und dann ist da natürlich ein ganzer Batzen, wenn du halt die ganze Zeit das so hast anstauen lassen und dir das halt zurechtgelegt hast mit dem, was dann im Gegenzug so vermeintlich positiv ist. Das ist schon ein bisschen sinnbildlich. Und ich muss sagen, die Trennung hat mich echt null verwundert.
Ich fand es aber auch schon sehr bezeichnend. Und das haben wir auch im Sommerhaus gesehen, ne? Dass da ein bisschen so dieser Moment fehlt, wo beide sich einfach hinsetzen und sagen, okay, es gibt hier eine Situation, lass uns drüber sprechen, lass uns sagen, wie wir das gegenseitig sehen und lass uns zusammen an einer Lösung arbeiten. Das haben wir bei denen im Sommerhaus nicht gesehen. Es wurde direkt immer so richtig dreckig gestritten. Es wurde sich beschimpft, es wurde sich abgewertet. Es waren starke Gefühle und ich finde, dass so was Ähnliches haben wir jetzt auch wieder gesehen, oder? Also, weil ich würde wirklich, selbst wenn du nachts ein Video zugeschickt kriegst von deinem Partner oder Partnerin, was verfänglich aussieht, wo du das Gefühl hast, da werde ich gerade betrogen, dann würde ich sagen, ist eigentlich eine gute Sache, die Person anzurufen oder im besten Fall vielleicht auch kurz drüber zu schlafen, wenn es irgendwie morgens um 2 ist, kurz drüber zu schlafen, die Person anzurufen und am nächsten Tag in Ruhe drüber zu sprechen.
Nicht über Instagram Schluss zu machen, das ist schon wirklich räudig. Und ich stimme dir voll zu, das ist halt genau, was wir vorher von denen gesehen haben. Also deren Konfliktlösestrategie war ja, wir ballern gegeneinander und beschimpfen uns aufs Übelste und dann aber irgendwann einigen wir uns drauf, dass wir uns halt total lieben und uns so nehmen, wie wir sind. Und dann ist der Konflikt erstmal wieder weg, bis er halt wieder aufkommt. Und das ist einfach nicht so konstruktiv, weil dann arbeitest du halt nicht wirklich durch die Probleme durch, sondern akzeptierst halt, dass du dir gegenseitig unfassbar wehtust und es immer schlimmer wird.
Und ich glaube, die Leute, die uns schon länger zuhören, die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was wir Die Studie, die wir sehr oft zitiert haben, wenn es ums Fremdgehen geht, nämlich dass vorheriges Fremdgehen der beste Prädiktor ist für zukünftiges Fremdgehen. Und da ist, glaube ich, wenn das alles stimmt, was Emma sagt, Umut wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel gerade für. Denn er hat Jana Maria betrogen mit Emma. Und dass er jetzt auch Emma mit jemand anderen betrügt, so wie Emma das zumindest behauptet in ihrer Instagram-Story, ist, denke ich, nicht ganz überraschend. Und ich glaube auch deswegen, weil Umut eine Historie von Fremdgehen hat, also das halt so in seinem Kopf drin ist, dass sowas passiert, dass sowas vielleicht auch relativ easy passiert. Ich glaube, das macht ihn auch dann gerade so eifersüchtig, weil er, könnte ich mir vorstellen, von sich auf andere schließt. Und weil er von sich weiß, wie schnell sowas anscheinend geht, in seiner Welt zumindest, dass es deswegen auch in seinem Kopf ist, dass es eine Situation ist, die mit Emma passieren kann. Und das würde jetzt in dem Kontext ja auch Sinn machen, dass er deswegen so wütend war, als Emma einmal nur Olli angefasst hat. Und erklärt natürlich auch jetzt, dass er direkt Schluss macht, weil er ein Video sieht, wo Emma mit jemandem redet und lächelt.
Voll, aber ich möchte zu der Studie unbedingt noch einmal ergänzen, dass Menschen trotzdem nicht prädestiniert sind, weiter zu betrügen, wenn sie es einmal gemacht haben. Ich glaube, ich würde ergänzen, dass man das schon aufarbeiten kann, aber dafür muss man da halt reingehen und sagen, okay, wir haben ja schon häufiger auch hier gesagt, betrügen, die meisten Menschen haben es irgendwann gemacht und das ist ein Symptom von dem, was eigentlich nicht läuft in der Beziehung, und da genau reingehen und so sagen, okay, was genau war das was in der Beziehung, was nicht erfüllt wurde, wo ich lieber in eine Projektion mit einer neuen Person gegangen bin und geguckt habe, ich male mir jetzt ein Bild mit der aus und die gibt mir genau das, was mir fehlt. Ich glaube, wenn man diese Arbeit macht, dann und halt bewusst die Beziehung führt, in der man dann jetzt ist und guckt, immer wenn das Bedürfnis entsteht, okay, irgendwas in der Kernbeziehung fehlt mir, dass man dann davon auch, also sich lösen kann.
Ich glaube, mein abschließendes Wort dazu ist, ich hoffe, den beiden geht's gut. Ich wünsche ihnen das Beste. Schreibt denen keine fiesen Sachen im Internet. Ich glaube, das ist gerade für die keine leichte Zeit.
Schreibt niemandem fiese Sachen im Internet. Jetzt das düstere Thema.
Das war hier eigentlich auch schon düster, ne? Das andere düstere Thema ist, wir drücken das jetzt vorsichtig aus.
Weil wir müssen.
Es gab eine Instagram-Story von Sophie von Love Island, wo sie, und ich sage jetzt behauptet, weil wir keine Evidenz dafür haben, aber sie sagt, dass sie Gewalterfahrung gemacht hätte mit jemandem von Love Island. Und wir könnten eigentlich eine komplette Spezialfolge dazu machen, weil es so viel dazu zu sagen gibt, weil ich glaube, dass der ganze Fall, egal ob das jetzt so passiert ist oder nicht, aber was man sagen kann, ist, dass der ganze Fall eigentlich abbildet, was auch im echten Leben, in der echten Welt oft passiert, wenn Frauen sich melden und über ihre Gewalterfahrungen sprechen. Dass sie oft angezweifelt werden, dass ihnen abgesprochen ist, was passiert ist, vor allem, wenn es sich um Gewalt innerhalb von einer Paarbeziehung oder einer intimen Beziehung handelt oder es nicht irgendein Fremder war. Auch das, was passiert, dass viele Leute sich jetzt auf seine Seite stellen, versuchen sie zu diskreditieren, weil sie angeblich kein perfektes Opfer ist. Denn natürlich, Frauen, die schon mal Sex hatten, können auf gar keinen Fall Opfer von Übergriffen werden. Ironie aus. Und dass auch Leute sich melden und sagen, aber zu mir war er immer nett, deswegen kann das nicht sein. Das sind alles, glaube ich, so ganz typische Muster, die wir auch im echten Leben immer wieder sehen.
Und wir haben dazu ja auch mal eine Folge aufgenommen, nämlich als es schon mal Vorwürfe gab im Bereich des Reality. Und die Folge heißt, glaube ich, Me Too Reality. Die würde ich allen hier nochmal wärmstens ans Herz legen, weil genau wie du sagst, nichts von all dem verwundert mich und gleichzeitig ist es natürlich doch immer irgendwie erschreckend, wenn so Vorwürfe laut werden. Und wer tiefer in das Thema einsteigen will, kann auch einfach mein Buch kaufen. Da habe ich das alles auch nochmal aufgearbeitet.
Ich bin wirklich gespannt, was passiert, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Und ich finde das wirklich schwierig, das Thema jetzt so kurz zu besprechen, weil es eigentlich so viel dazu zu sagen gibt.
Hört euch nochmal Me Too Reality an. Und vielleicht machen wir nochmal eine Special-Folge.
Franz, ich würde sagen, das war's mit dem Vorgeplänkel. Mit der Topic, was geht gerade in der Reality-TV-Welt ab. Und damit starten wir jetzt in die Folge rein, nämlich in Die Verräter. Und ich verspreche, jetzt wird es ein bisschen leichter. Denn Die Verräter ist ein gutes Format. Franzi, was sagst du dazu?
Ich bin ein Fan. Ich finde das Format wahnsinnig geil. Ich mag, dass das nicht so emotional geladen ist. Ich glaube, ich erhole mich auch einfach immer noch vom Sommerhaus. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber es ist irgendwie witzig, unterhaltsam, erwachsen und spannend gleichzeitig. Gefällt mir.
Was ich auch liebe, und ich finde, das Verräter zeigt ganz klar, dass Reality-TV muss nicht immer so düster und aggressiv und mies und gemein sein, um erfolgreich zu sein. Denn wenn ich das richtig mitgekriegt habe, lieben die Leute die Verräter. Es war tatsächlich auch eine der Serien, der Formate, die ihr euch am meisten gewünscht habt, dass wir darüber sprechen. Und deswegen machen wir das heute. Und ich hab wirklich lange darüber nachgedacht, wie wir diese Spezialfolge gestalten. Denn eine Podcast-Folge, um so eine ganze Staffel Die Verräter zu besprechen, das ist wirklich knapp, denn da ist einfach so viel Spannendes passiert, dass ich echt kurz ein paar schlaflose Nächte hatte, weil ich mich gefragt habe, okay, was von diesen ganzen Sachen besprechen wir jetzt und was sollen wir rausschmeißen? Die Idee, die mir dann aber kam, war folgende. Wir besprechen jetzt nicht so sehr diese Staffel im Detail, wir suchen jetzt nicht spezifische Situationen raus, sondern diese Spezialfolge wird geleitet vom Spiel an sich. Also, wieso ist das Spiel so faszinierend für Menschen? Was sind die psychologischen Schwierigkeiten als Werwolf bzw. als Verräter? Was ist das Erfolgsrezept? Wie kann man es schaffen, im Spiel Vertrauen aufzubauen und vielleicht auch in der echten Welt? Wie kann man Lügner enttarnen? Das wünsche ich euch ja immer, dass wir euch mal so eine Liste geben. Ich habe ein bisschen was rausgesucht. Und welche Menschen sind tatsächlich die besten Lügnerinnen? Und diese Forschungsergebnisse, die illustrieren wir dann anhand von Beispielen aus dieser Staffel. Und ihr könnt ja alle mal aktiv mit überlegen, ob euch auch noch weitere Beispiele, entweder aus dieser Folge oder also aus dieser Staffel oder aus der Staffel davor einfallen, die die Forschungsergebnisse, die ich mitgebracht habe, stützen. Oder vielleicht auch gerne welche, die völlig dagegen gehen. Denn das finde ich auch immer spannend. Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Und es wird auch einen Post bei Instagram zu Die Verräter geben. Da könnt ihr es auch gerne mal drunter kommentieren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und obwohl wir jetzt nicht so sehr in die Details dieser Staffel gehen, natürlich, offensichtlich, sprechen wir schon über das krasse Finale dieser Staffel. Denn das war, glaube ich, auch eine der meistgefragtesten Fragen von euch. Denn wir haben ja euch bei Instagram auch gefragt, welche spezifischen Fragen habt ihr zu Die Verräter? Welche Infos dürfen auf gar keinen Fall fehlen in unserer Spezialfolge? Und ich glaube, Franz, wir haben mindestens 80 Fragen gekriegt.
Was?
Mhm.
Wie geil ist das?
Und wir haben die Folge nicht so aufgebaut, dass wir die alle explizit abarbeiten, diese Fragen, sondern ich habe anhand dieser Fragen mir die Struktur überlegt und die Fragen werden quasi fließen unterschwellig ein. Bin die vorhin nochmal durchgegangen? Ich glaube, wir werden in dieser Podcast-Folge fast alle Fragen beantworten. Ich glaube, 5 ungefähr, die sind nicht dabei. Okay, aber jetzt gehen wir endlich rein. Franzi, eigentlich machst du ja immer die Main-Plot-Summary. Das war dieses Mal nicht so. Heute mache ich sie. Also, ich bin leider nicht so witzig wie du, deswegen wird es nur sehr sachlich.
Unfassbar witzig.
Was passiert im Halloween-Special von Die Verräter? 17 Prominente ziehen in ein Chalet in Belgien. 4 von ihnen wurden heimlich zu VerräterInnen erklärt. Gerda, Jessie, Oana und Marina. Gerda war nicht die beste Verräterin und ist ganz, ganz schnell aufgeflogen und wurde eliminiert. Jessie, Oana und Marina allerdings schließen einen Frauenbund und bis zum großen Finale morden sie jede Nacht, ohne entdeckt zu werden. Im großen Finale aber der Plot-Twist. Jessie und Oana werfen Marina vor den Karren und gewinnen als Zweierteam. Und so endet die Show ganz getreu dem Motto, vertraue niemandem. Franzi, und wer hat erfunden die Show?
Ich weiß es nicht.
Die Niederlande.
Die Niederlande.
Auch Die Verräter ist ein niederländisches Format. Ich glaube, in den Niederlanden sind sie schon in der 6. Staffel.
Aber ist das wieder so eingekauft, wie du das meintest?
Ich glaube ja. Uns hat tatsächlich auch eine Zuhörende geschrieben, dass sie irgendwo gehört hat, dass das Format relativ teuer ist und dass Deutschland nur bis zur 2. Staffel eingekauft hat. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich hoffe nicht, denn ich würde mir wirklich wünschen, dass Die Verräter nächstes Jahr wiederkommen. Denn ich würde auch wirklich gerne über die komplette Staffel sprechen. Denn es ist wirklich viel passiert. Ich habe ein paar Hintergrundinformationen mitgebracht. Denn eigentlich, und das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, ist die Sendung Die Verräter nur eine ein bisschen aufgehübschte, ein bisschen detailliertere Form vom Partykracher Werwolf. Und ich glaube, dadurch kennen die meisten von euch dieses ganze Konzept auch. Dadurch, dass es halt ein Partyspiel ist, was dazu führt, dass man seinen Freunden am Ende des Abends nicht mehr vertraut. Und Franzi, was glaubst du, wer hat sich das Spiel ausgedacht? Das Spiel an sich?
Irgendwelche Hexen.
Fast. Ein Psychologe.
Offensichtlich.
Und zwar Dimitri Davidov hat sich das 1987, also es ist noch gar nicht so alt, hat er sich das ausgedacht am Psychologie-Department der Moscow State University. Und eigentlich hat er sich nicht Werwolf ausgedacht, sondern eigentlich hat er dieses Konzept ursprünglich als Mafia verkauft. Und ich glaube, vor allem in amerikanischen Zirkeln wird auch nicht Werwolf gespielt, sondern Mafia. Und er hat sich das ausgedacht, weil, so sagt die Legende, er 2 Semester in 1 quetschen musste. Und dann hat er sich gedacht, so, oh mein Gott, wie kann ich diesen Studentin, oder ich glaube Schülerinnen waren das sogar, wie kann ich denen psychologische Theorie und Forschung am effektivsten und schnellsten anschaulich erklären? Na, da hat er sich dieses Spiel ausgedacht.
Das ist unfassbar geil.
Ne? Und der Name Werwolf, der kam auch später von, der kam dann später von jemandem anderen, um zu verdeutlichen, dass es sich halt um eine Gruppe von Menschen handelt, denen man nicht vertrauen kann, die aber während des Tages aussehen wie alle anderen. So wie Werwölfe halt. Falls euch das alles gar nicht sagt, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was die Basic-Regeln des Spiels sind. Also, eine Gruppe von Spielern werden aufgeteilt in Werwölfe und Villagers. Was sind Villagers auf Deutsch?
Eigentlich so DorfbewohnerInnen, oder?
Dorfbewohner. In Werwölfe und DorfbewohnerInnen. Und der Davidoff hat das so schön genannt, die Uninformed Majority versus the Informed Minority. Also die uninformierte Mehrheit gegen die informierte Minderheit. Das Spannende ist, dass halt die Werwölfe wissen, dass sie Werwölfe sind, aber die DorfbewohnerInnen wissen nicht, wer die Werwölfe sind. Es kann jeder von ihnen sein. Es gibt halt 2 Phasen, Tag und Nacht. In der Nacht wird gemordet und während des Tages wird ein potenzieller Werwolf von den DorfbewohnerInnen verurteilt. Es gibt noch 100 tolle Abwandlungen, aber die Hauptprämisse ist dieses. Franzi, du hast öfter schon mal Werwolf gespielt, oder?
Ich habe das schon ein paar Mal gespielt. Ich habe das sogar neulich nochmal gespielt und ich liebe das. Und weißt du, was ein krasser Funfact ist? Ich bin eigentlich immer Werwolf. Manchmal bin ich Hexe, aber ich bin wirklich nie Dorfbewohnerin. Das war so beim letzten Mal, dass ich das gespielt habe, dass sogar die, mit denen ich das gespielt habe, mich direkt immer am Anfang rausgekickt haben, weil die gesagt haben, die ist eh Werwolf. Das ist total krass. Ich weiß nicht, wieso ich diese Wahrscheinlichkeiten immer wieder so ziehe. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber es ist krass. Ich bin immer Werwolf.
Okay, geil. Da kannst du deine Erfahrung als Werwölfin später mal mit reinbringen. Viele von euch haben sich gefragt, was macht das Spiel überhaupt so spannend? Und die Psychologie geht davon aus, dass der Reiz an dieser ganzen Sache Spiel ist. Oder ich denke, das hatte wahrscheinlich auch der David auf so einem Hinterkopf. Das, was er versinnbildlichen wollte, ist, dass es halt in jeder Kultur diese Witch Hunts und Pogrome gibt, ne? Also, dass eine Mehrheit, die zwar stark dadurch ist, dass sie halt in der Überzahl ist, aber schwach und angsterfüllt dadurch, dass Verräter oder beziehungsweise in vielen Fällen der Geschichte, muss man sagen, Frauen. Vermeintliche Verräter, nicht zwingend, dass sie halt unter ihnen sind und man sich nie sicher sein kann, wer ist Freund und wer ist Feind. Und zu der Angst, dass man nie weiß, wem man vertrauen kann, also die Angst vor den vermeintlichen Verrätern, dass die einem umbringen, kommt noch die Angst dazu, die man haben muss, davor, dass man halt von seinen eigentlichen Verbündeten auf der falschen Seite eingeordnet wird. Das klingt so abstrakt, aber wenn man sich die Geschichte anguckt, gibt es da total viele Beispiele für. Franzi hat es gerade schon gesagt, Hexenverfolgung. Fällt dir noch was anderes ein?
Ich habe jetzt gerade noch an die Stasi gedacht, aber also das ist natürlich was anderes als Hexenverbrennung. Hexenverbrennung, dann ist halt das Patriarchat halt das, was sozusagen aufrecht zu erhalten ist und dann die Verräter sind die, die das stürzen wollen. Und das ergibt ja irgendwie auch Sinn, weil es wurden ja nicht nur Frauen verbrannt, sondern halt auch nicht stereotyp männliche Männer. Und bei der Stasi ist natürlich anders. Also da wurde halt ein System geschaffen, wo Menschen einfach kontrolliert und unterdrückt werden sollten und deshalb dann die mit denen das nicht möglich war oder wo man dachte, okay, die können wir jetzt nicht mehr kontrollieren halt, vor den Karren gespannt wurden. Aber trotzdem ähnliches System halt, dass man so nicht weiß, wer ist Freund, wer ist Feind, wer will das System stürzen, wer nicht. Was fällt dir noch ein?
Zum Beispiel KommunistInnenverfolgung in der McCarthy-Era in Amerika. Mhm. Da gab es ja dieses wilde Ding, dass man gesagt hat, oh mein Gott, jeder könnte ein Kommunist sein. Und dass sich dann auch Nachbarn gegeneinander verdächtigt haben. Man wusste nie, wer sind diese bösen KommunistInnen und wer nicht. Dann gab es sowas Ähnliches ja bei der Französischen Revolution, wo es darum ging, rauszufinden, wer sind diese vermeintlichen Feinde der Revolution. Und die wurden ja dann auch ziemlich schnell hingerichtet, sobald irgendjemand verdächtigt wurde. Und du hast gleich vorhin auch schon mal die Stasi und Spionage und so angesprochen. Das war ja im Kalten Krieg auch so ein Ding, ne? Dass es die ganze Zeit darum ging, wer könnte ein Spion sein? Die Spione sind unter uns und wir können die nicht richtig identifizieren. Und dass dann Leute sich auch anfangen, gegeneinander zu verdächtigen und sich gegenseitig auch ganz schön schnell so vor den Karren zu werfen. Unter den Karren zu werfen. Unter den Zug zu werfen.
Vor den Karren zu spannen?
Vor den Karren zu spannen. Ihr wisst, was wir meinen. Also auf jeden Fall, dieser Grundgedanke hinter Werwolf, der findet sich total viel in der Geschichte. Und diese Dynamiken, die halt in Werwolf auftreten, die sind universell und die treten halt überall dort auf, wo Menschen unter Druck, Unsicherheit und Gruppenzwang agieren. Und es erinnert uns ja auch ganz schnell daran, wie schnell halt Vertrauen zerbrechen kann und Manipulation die Oberhand gewinnen kann. Und es geht in Werwolf ja tatsächlich auch eigentlich um so richtig universelle Lebensfragen. Nämlich, wem kann ich vertrauen? Wie kann ich rausfinden, wem ich vertrauen kann? Und wie kann ich andere davon überzeugen, mir zu vertrauen? Deswegen lieben, glaube ich, viele WissenschaftlerInnen diese ganze Werwolf-Sache auch so. Es gibt wirklich viele Paper dazu, in der Game Theory, in der Ökonomie, offensichtlich auch in der Psychologie. Denn dieses ganze Werwolf-Setup ist eigentlich das perfekte experimentelle Setup, um halt so Themen zu untersuchen, die in der freien Wildbahn, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, oft relativ schwer zu untersuchen sind. Nämlich sowas wie Gruppendynamiken, so Fragen wie, wie baut sich Vertrauen oder Misstrauen auf? Und halt auch, wer ist ein guter Lügner oder wer ist eine gute Lügnerin?
Das ist ja mein Lieblingsthema.
Und diese Fragen, die werden wir heute besprechen.
Lie to me, baby.
Ich will erstmal auf die Werwölfe eingehen. Denn ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute in dem Spiel, das habe ich auch in dieser, ist auch mir in der Staffel aufgefallen, dass die am liebsten Werwölfe wären, beziehungsweise VerräterInnen wären.
Ja, man denkt das und dann ist, das ist ja auch witzig, weil man eine Special-Rolle hat, aber ich sag's euch, wenn man das jedes Mal ist, ist das nicht mehr witzig.
Warum ist es nicht witzig? Kannst du es zusammenfassen? Was ist die Schwierigkeit daran, Werwolf zu sein?
Ich würde sagen, vor allen Dingen natürlich das schlechte Gewissen, weil, also eigentlich kann ich mich voll gut von sowas abgrenzen und dann das auch einfach sagen, okay, das ist halt ein Spiel, ich muss ja lügen und ich muss ja, also alle werden jetzt auf ihren eigenen Vorteil bedacht und das ist okay und so. Und gleichzeitig irgendwie Menschen, die du im echten Leben halt ungern anlügen willst, immer wieder zu belügen und dann schauen die dir so ins Gesicht und sagen so, bist du Werwolf? Und du sagst, nein. Das ist schon auch heavy und es erinnert mich gerade wieder so ein bisschen, ich habe das, glaube ich, vor vielen, vielen Folgen schon mal erzählt, dass wir immer mit Bekannten Werwolf gespielt haben. Und das hat die wirklich richtig in eine Beziehungskrise manövriert, weil sie eben Werwolf war und ich hatte das schon im Gefühl und ich habe das auch die ganze Zeit gesagt, sie ist Werwolf, sie ist Werwolf. Da war ich mal nicht Werwolf, ist einige Zeit her. Und er aber vehement von mir behauptet hat, wenn meine Frau mich anlügt, dann sehe ich das, dann weiß ich das. Und dann war sie halt Werwolf und er ist völlig ausgerastet. Wirklich, das hat einen ganz, ganz tiefen Punkt bei ihm getroffen, dass er immer gesagt hat, ja, ich werde es nie wissen. Diese Frau kann mich belügen und betrügen und ich werde es einfach nie wissen. Und das war wirklich, das war Silvesterabend, das war kein schönes Silvester für die beiden. Das war...
Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, aber was ich diesem Mann sagen kann, ist, er ist nicht alleine. Die meisten Leute sind ziemlich schlecht darin, LügnerInnen zu erkennen. Und ich glaube, das ist auch eine der Erkenntnisse des Lebens. Wenn jemand dich wirklich anlügen will, kannst du, glaube ich, wenig dagegen machen. Das Leben ist unkontrollierbar. Und das ist schwierig.
Wir alle hassen das.
Ja. Franzi,
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, bist du oberflächlich?
Ja. Scheiße, ich hätte so gern jetzt Nein gesagt. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, bin ich das schon. Vor allen Dingen, wenn ich eine Person so im Dating-Kontext kennenlerne, ich muss die schon auch wirklich attraktiv finden. Weil eigentlich finde ich das auch so ein bisschen doof. Weil ich glaube schon, wenn wir gucken, wer bleibt wirklich zusammen, mit wem passt es, dann nimmt natürlich die Wichtigkeit von dem Oberflächlichen schon auch ab. Und ich glaube da auch, dass es vielen so geht.
Ich glaube tatsächlich auch, dass es vielen Menschen so geht, dass wir uns vielleicht von äußeren Eindrücken von anderen Personen, dass wir die vielleicht manchmal zu viel gewichten und dass uns das auch im Weg stehen kann, jemanden zu finden, der wirklich zu uns passt. Und wie verrückt wäre das, wenn man im Dating einfach mal komplett die Optik ausblenden könnte und einfach mal wirklich die Person an sich kennenlernen könnte.
Ich finde das so geil, die Idee. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass es dieses Jahr endlich eine Staffel Love is Blind Germany gibt.
Im echten Leben ist es natürlich ein bisschen schwierig, die Optik auszublenden, wenn man jemanden kennenlernt. Wenn man aber in eine Netflix-Show geht, dann ist das möglich. Denn die ganze Idee hinter Love is Blind ist, dass 30 Singles auf der Suche sind nach der wahren Liebe und dass die sich dabei nicht von Oberflächlichkeiten und der Optik von der anderen Person ablenken lassen wollen. Und deswegen lernen die sich kennen in sogenannten Pods, wo die miteinander sprechen können, sich aber nicht sehen können.
Die Idee ist genial. Es gibt tatsächlich psychologische Studien, die finden, dass wenn wir zu viel Angebot haben und immer diese Bilder zum Beispiel bei Dating-Apps und so sehen, dass das zu so einer Art Shopping-Mentalität führt, was wiederum verhindert, dass wir uns ernsthaft mit dem Menschen auseinandersetzen, der da vor uns sitzt und die Person tiefgründig kennenlernen. Und genau das verhindern ja diese Pods.
Wenn die TeilnehmerInnen sich tatsächlich in diesen Pods verlieben, können die sich danach verloben und erst dann sehen die sich zum ersten Mal. Danach gibt es einen Realitätscheck, wo die Paare schauen können, wie die Beziehung in der echten Welt besteht. Und am Ende wird geheiratet. Im besten Fall zumindest. Im schlechtesten Fall steht man alleine am Altar. Das klingt alles ein bisschen wild und das ist es auch. Und das Tolle ist, dass wir live dabei sein können.
In gewohnter Netflix-Manier werden die Folgen in Batches veröffentlicht. Also markiert euch das rot im Kalender. Batch 1, Freitag am 3. Januar. Batch 2, Freitag am 10. Januar. Und Batch 3, Freitag am 17. Januar.
Und das Beste, wir können Love is Blind alle zusammen schauen, denn die Folgen werden freitags veröffentlicht und samstags und Sonntag gibt es dann von uns Podcast-Folgen, wo wir das Gesehene alle zusammen aufarbeiten können.
Wir alle freuen uns auf Love is Blind Germany ab dem 3. Januar nur auf Netflix. Und damit geht's zurück zur Folge.
Du hast gerade schon einen ganz spannenden Punkt angesprochen, dass es nämlich schwierig ist, ein Werwolf zu sein. Und ich habe mich total gewundert, jetzt auch am Anfang dieser Staffel, denn die werden ja da gefragt, was wärst du gerne? Und es haben wirklich, ich glaube, es haben fast alle gesagt, dass sie gerne Verräter wären. Aber Verräter zu sein, Verräterin zu sein, ist, glaube ich, schwerer, als man denken würde. Oder es ist auf jeden Fall schwerer, als man denken würde. Und je länger man spielt, desto schwieriger wird's auch. Und das hat mehrere Gründe. Denn wir haben auch schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass Menschen lügen eigentlich den ganzen Tag. Wir lügen wirklich viel. Aber oft im Alltag sind es halt so kleine, harmlose Lügen. Wenn jemand fragt, wie findest du mein Sweatshirt, sagt man gut. Wenn jemand fragt, wann kommst du, sagt man, ich bin fast da, aber man hat das Haus noch gar nicht verlassen. Das sind alles so kleine Lügen, die tun...
Weiße Lügen.
Weiße Lügen, genau.
Weiße Lügen.
Die tun nicht so richtig weh. Aber so richtig krass zu lügen, jemandem mit voller Absicht ins Gesicht zu lügen, ist schwerer, als man denkt, weil viele Menschen darin einfach nicht geübt sind. Und Lügen bedeuten einfach absolut Stress. Lügen ist eine Stresssache, das ist anstrengend. Und wenn man über eine lange Zeit gestresst ist, kann das dazu führen, dass man halt einfach unvorsichtig wird. Dass man erschöpft wird, dass man es nicht so lange auferhalten kann. Und ich finde diese ganze Verräter-Show wirklich spannend, dass viele das so lange so aufrechterhalten können. Denn die Verräterinnen, die müssen ja nicht nur an einem Tag, also eine Stunde oder einen Tag lügen, sondern mehrere Tage hintereinander. Und ich finde, dass man auch in dieser Staffel gesehen hat, also viel Evidenz dafür gesehen hat. Denn die Verräterin, ich glaube, ich weiß nicht, ob Jessie geweint hat, aber Oana und Marina, je weiter die Staffel fortgeschritten ist, haben die wirklich beide sehr viel geweint. Und man hat denen, finde ich, angesehen, dass die gestresst waren, dass die unter Druck standen und dass denen das wirklich schwerfällt. Und damit sind die nicht alleine. Menschen sind nicht so gut darin, auf lange Zeit zu lügen, weil es einfach total stressig ist. Was die Rolle von einem Werwolf oder einer Werwölfin, von einer Verräterin, auch so schwer macht, ist, dass es halt total schwierig ist, Emotionen zu faken für Menschen. Und ich habe mich gefragt, kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal so getan hast, als ob du total schockiert wärst?
Ja.
Und hat das gut geklappt?
Mittel. Ich habe schnell das Gesicht gemacht, was ich in diesem Kurs, den ich mal gemacht habe, in dem ich lernen wollte, wie man LügnerInnen enttarnt, da hat man dann so Mikroexpressionen, also so diese Gesichtsausdrücke halt gelernt, damit man das schnell erkennen kann in anderen. Dann habe ich schnell das Gesicht gemacht für Überraschung und dann habe ich mich ganz schnell weggedreht, damit die Person nicht länger mein Gesicht angucken kann, weil ich wusste, dann ist es nicht so stabil.
Dafür muss man nicht mal so geübt sein in Mikroexpressionen. Also ich habe neulich erfahren, dass jemand schwanger ist. Und es hatte sich vorher schon jemand bei mir verplappert und als die Person das dann tatsächlich erzählt hat, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt ganz überrascht tun. Aber so eine Emotion zu faken, ist wirklich schwierig. Und die meisten Leute, wenn die das machen, übertreiben die das total und dadurch werden die total schnell entlarvt. Denn sowas wie Schock oder Ärger muss man ja imitieren, wenn man verdächtigt wird von den anderen. Und das sind Emotionen, die man wirklich schwierig imitieren kann, wenn man die gerade nicht fühlt, wenn man eigentlich gerade was ganz anderes fühlt.
In der Community hier, in der queeren Community ist das meistens, dass man dann faken muss, dass man noch nicht wusste, wer was schon miteinander hatte, wer die Person dir das dann selbst erzählt. Offensichtlich wissen es alle 100 Jahre vorher und dann ist so, ah, wirklich? Spannend. Also ehrlich gesagt, hier fake ich oft Überraschung.
Da würde mich ja mal interessieren, wenn man eine Studie macht, ob Menschen in der queeren Community besser Schock faken können. Denn man wird mit der Zeit und mit Übung, wird man besser darin.
Ich würde das auch sagen. Ich bin definitiv besser geworden und übertreib's nicht mehr so. Sondern bin eher so, ah, okay. Und das ist ja genau, was du eben gesagt hast, dass man das sonst zu sehr übertreibt. Das war auf jeden Fall ich früher. Und inzwischen bin ich eher so ein bisschen neutraler und sag so, ach ja, cool. Und ich glaube, das ist unauffälliger.
Ja, es ist alles, wie alles im Leben, ist es eine Übungssache. Was auch der Mafia oft zum Verhängnis wird, oder den Werwölfen, den Verrätern, ist, dass man die als Gruppe identifizieren kann. Deswegen sagt man auch, dass eins der Hauptsachen, der Hauptgewinnstrategien oder der wichtigsten Sachen, die die VerräterInnen machen können, ist, dass sie ihre Interaktion so gestalten müssen, dass man die nicht als Gruppe identifizieren kann. Und ich glaube, in so einem Werwolf-Spiel ist das ein bisschen schwieriger. Bei die Verräter ist es einfacher, weil die ja sich an dieser Konklave treffen und da sich besprechen können und die nicht darauf angewiesen sind, dass sie sich irgendwie vor den anderen irgendwie heimlich miteinander kommunizieren können. Also ich glaube, da haben die in diesem Setup von die Verräter haben die einen Vorteil.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ja voll der krasse Unterschied, dass die sich absprechen können. Stimmt.
Jetzt zu den Dorfbewohnern. Was würdest du sagen, was wäre die beste Gewinnstrategie? Was machst du in deinen Spielen von Werwolf? Wenn du mal aus Versehen doch Dorfbewohnerin bist.
Ich versuche mich schon zurückzuhalten und nicht so auffällig zu sein und nicht direkt jemanden zu beschuldigen, weil ich immer das Gefühl habe, dass das, wenn man zu schnell jemanden beschuldigt, ist man auch schnell auf dem Radar. Andererseits glaube ich, dass das auch eine Strategie ist, die viele haben und die viele jetzt irgendwie auch schon kennen. Weiß ich nicht.
Ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Strategie. Was man aber findet in Studien, ist, dass das, was die Werwölfe oder Mafia oder Verräter am ehesten verrät, ist ihr Stimmverhalten. Also für wen die Stimmen, wer rausgewählt werden soll. Denn vor allem am Anfang wählen die sich nicht gegenseitig. Die wählen sich später irgendwann gegenseitig, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und ich finde, das haben wir in dieser Staffel auch wieder richtig gut gesehen. Die Frauen untereinander haben sich ja vor allem in den ersten Folgen einfach nicht gewählt. Außer dann, als es nicht mehr anders ging. Also als sie alle Gerda wählen mussten. Da war klar, okay, Gerda hat sich so verdächtig gemacht. Alle werden die wählen. Wenn wir die jetzt nicht auch wählen, dann werden wir direkt verdächtigt. Aber ansonsten haben die sich vor allem am Anfang dann nicht mehr gegenseitig gewählt. Und es gibt Studien, die nahelegen, dass wenn die Villager, die DorfbewohnerInnen, wenn die Stift und Papier haben, Buch darüber zu führen, wer wen wann votet, dass sie dann eigentlich die perfekte Chance auf den Gewinn haben. Und ich weiß nicht, ob wir das noch nicht gesehen haben, aber bei Are You The One sieht man ja am Ende immer, dass sie sich mit Stift und Papier oder Kajalstift und Toilettenpapier zusammensetzen und versuchen, das aufzurechnen. Und das wäre bei die Verräter tatsächlich auch eigentlich eine ganz gute Strategie. Und das haben wir tatsächlich gar nicht gesehen. Aber da kommt man auch, glaube ich, nicht so drauf, ne? Das hat mich auch überrascht, als ich das gelesen habe. Jetzt, wo ich es weiß, macht es total Sinn.
Ich werde halt jetzt alle immer abziehen da drin. Geil.
Was aber natürlich auch eine super Gewinnstrategie ist, und das gilt für die Villager und für die Werwölfe, ist Vertrauen aufzubauen. Und das ist ja eigentlich die Essenz von dem ganzen Spiel. Und das bringt ja auch die Frage auf, wem kann ich vertrauen? Und wie bildet sich Vertrauen überhaupt? Und dann hat dieses Spiel, lässt sich das wunderbar erforschen. Und Franzi, was ist deine Strategie, um Vertrauen aufzubauen? Als Werwolf, als Werwölfin?
Als Werwölfin würde ich sagen, nicht zu selbstbewusst in dem sein, was ich vote oder denke. Also mich schon auch verunsichern lassen und so, ach so, ja. Und dann halt so die Leute in meine Gedanken mitnehmen, dass ich dann so sage, ja, aber ist das nicht komisch? Die hat doch eben das gewählt. Ach so, ja. Und dann, wenn jemand was Neues anbringt, da so mitzugehen und so. Ja, so schwingungsfähig zu sein, ist eine gute Strategie. Ich liebe das. Irgendwie ist diese Folge ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, als ich gedacht habe. Nämlich, Es kommt mir so vor, als ob du mir jetzt einfach beibringst, wie ich alle abziehen werde in Werwolf. Das ist, vielleicht ist das eine meiner Lieblingsfolgen.
Das Problem mit der Wissenschaft ist ja oft, dass es in der Theorie oft alles so easy klingt und einfach unter experimentellen Bedingungen. Und in der Praxis das dann umzusetzen, ist es gar nicht mal so einfach. Also ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass du mit diesen Strategien Werwolf immer gewinnst, aber du kannst es ja dann mal berichten. Ihr könnt das ja alle mal, wenn ihr an Silvester dieses Jahr wieder Werwolf spielt, könnt ihr uns ja danach mal berichten, ob diese Tipps geklappt haben. Aber auf jeden Fall, wie man Vertrauen aufbaut, da gibt's ganz viele Ergebnisse zu. Was du gesagt hast, ich weiß nicht, ob wir das da wiederfinden. Wir können jetzt ja mal durchgehen. Und zwar, was Vertrauen aufbaut, ist konsistentes Verhalten. Nicht nur in Werwolf, auch im echten Leben. Aber was man bei Werwolf findet, ist, dass halt Menschen, Spieler, die konsistente Aussagen machen und nicht häufig ihre Positionen wechseln, dass die tendenziell als vertrauenswürdiger wahrgenommen werden. Also ist eigentlich ein bisschen der Gegensatz von dem, was du gesagt hast, oder? Du hast ja gesagt, du lässt dich dann auch mal von was anderem überzeugen.
Stimmt. Ja, ich versuche dann, das Gefühl zu vermitteln, dass ich es halt auch nicht weiß. Aber vielleicht ist es eine Scheißstrategie.
Anscheinend, ja.
Ja, deswegen ziehe ich auch immer wieder Werwolf, damit ich das endlich lerne.
Konsistenz im Verhalten. Zweitens ist sowas wie, ja, Körpersprache und Mimik schafft natürlich auch Vertrauen. Wenn man Leuten in die Augen guckt, das ist ja so ein Mythos, den alle Leute verinnerlicht haben, ne? Dass Leute, die lügen, die gucken einem nicht in die Augen. Kann man so nicht sagen. Aber Leute glauben das. Und deswegen ist Leuten in die Augen zu gucken, an ihnen heranzugehen, ist schon auf jeden Fall ein Weg, um Vertrauen zu schaffen. Was auch noch Vertrauen schafft, sind so soziale Beweise, in Anführungszeichen, im Sinne von Koalitionen. Und das bedeutet, ja, Vertrauen wird halt voll oft durch so soziale Beweise aufgebaut, ne? Das heißt, wenn andere Spieler einer Person vertrauen, dann neigen weitere Spieler dazu, sich der Meinung anzuschließen. Menschen sind Herdentiere. Wir denken, die anderen, wenn alle Leute sagen, etwas ist gut, oder wenn mehrere Leute sagen, etwas ist gut, dann muss es auch stimmen. Ein bisschen so wie die Bewertungen auf irgendwelchen Bewertungsportalen.
Das ist mir aufgefallen, als ich mal früher Flyer verteilt habe, das war immer so. Wenn eine Person, sobald eine Person mir einen Flyer abgenommen hat, waren auf einmal alle am Start.
Absolut. Und das kann man halt nutzen als Mafia- oder Werwolf-Mitglied, indem man halt Koalitionen und Allianzen aufbaut. Am besten mit irgendwelchen unauffälligen Menschen, die gerade sonst auch niemanden haben. Die sind dann easy target, um dadurch halt so an Glaubwürdigkeit zu gewinnen und anderen zu zeigen, okay, Person XY vertraut mir. Und deswegen solltet ihr mir auch vertrauen.
Fies.
Und was man nämlich da auch findet, ist, dass das zu so einer Kettenreaktion führt, ne? So eine Kettenreaktion von Vertrauen. Und die ist völlig unabhängig von tatsächlichen Beweisen.
Menschen sind so witzig.
Was man auch noch findet, ist, dass Transparenz Vertrauen schafft. Beziehungsweise vermeintliche Transparenz. Und SpielerInnen, die halt ihre Gedankenprozesse erklären und so aktiv an Diskussionen teilnehmen, die gewinnt tatsächlich schneller das Vertrauen der Gruppe.
Aber das meinte ich. Das ist eigentlich meine wechselhafte Strategie.
Okay, dann machst du alles richtig. Denn tatsächlich wird so Schweigen, wenn man nichts sagt, oft als Zeichen von Schuld interpretiert. Und es wird gefunden, dass vor allem in so früheren Phasen des Spieles Menschen, die nachvollziehbare Argumente für ihre Gedanken liefern, dass die eher als Bürger identifiziert werden.
Okay, also man muss transparent sein, aber nicht zu wechselhaft. Und nur um es einmal kurz zusammenfassen, was wir halt gerade haben. Transparent sein, aber nicht zu wechselhaft und die Leute mitnehmen in die Gedanken und dafür eigentlich auch vermeintlich gute Belege haben und auf eine schwächere Person sozusagen draufgehen, die gerade niemanden hat und die davon überzeugen, dass man eine Allianz ist.
Genau.
Geil. Krieg ich hin.
Und beim letzten, beim Vertrauen durch Transparenz. Da habe ich auch direkt an Jimmy gedacht. Denn ich habe das Gefühl, das ist mir bei dem zwischendurch immer wieder aufgefallen, ne? Denn der hat vor allem in diesen Runde, ich will jetzt sagen Runde der Schande, aber es ist eine Runde der, oh Gott, ich komme mit den ganzen Reality-TV-Begriffen durcheinander. Ihr wisst, diese Eliminierungsrunden, der Rundetisch. Da ist mir schon einige Male aufgefallen, dass der Jimmy da ganz klar seine Gedankenprozesse erklärt hat. Dass er gesagt hat, okay, ich denke dieses und das, aber dann habe ich das und das gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund war, warum die Menschen ihm vertraut waren haben und der dann auch so weit gekommen ist. Ist natürlich schwierig, weil der auch immer wieder zwischendurch diese Schutzschilder gekriegt hat. Deswegen können wir nicht ablösen, warum ist er so weit gekommen. Liegt es daran, dass er so gut Vertrauen geschafft hat oder daran, dass er seine Gedankenprozesse erklärt hat? Man weiß es nicht, aber ich finde, der ist ein gutes Beispiel dafür. Und man kann natürlich auch gut Vertrauen schaffen. Durch Manipulation. Also zum Beispiel dadurch, in diesem Spiel, dass man häufiger das Opfer in der Situation spielt. Und das bedeutet, dass man halt seine eigene Verwundbarkeit so immer wieder betont und immer wieder betont, wie schockiert man ist, dass andere einen verdächtigt und wie vulnerabel man ist, weil man verdächtig werden kann und auch wie sehr einen das mitnimmt.
Das hat bisher bei mir null geklappt. Was sagt das über meine Freundinnen aus?
Also ich denke hier direkt an Marina in dieser Staffel. Da hatte ich das Gefühl, dass die das ziemlich gut drauf hatte und dass sie uns ziemlich gut vorgespielt hat oder den anderen vorgespielt hat, wie verwundbar sie war. Und dass ihr das vielleicht auch dabei geholfen hat, dass die Leute ihr mehr vertraut haben. Fanden Sie, das waren auf jeden Fall die Strategien, die man fahren kann, um Vertrauen zu gewinnen. Aber es gibt tatsächlich auch eine Personengruppe, der man mehr vertraut als anderen. Weißt du, welche das ist? Ihr könnt alle mal raten. Ganz genau.
Außer sie widersetzen sich Geschlechterstereotypen.
Ganz genau. Und da sprichst du auch schon an, warum man Frauen mehr vertraut. Und es liegt tatsächlich an den Geschlechterstereotypen. Wenn wir uns angucken, was sind die Stereotype über Frauen? Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Wir gehen davon aus, dass Frauen warm sind, nett, vertrauensvoll, hilfsbereit, ehrlich, loyal und dass sie ihr Wohl über das Wohl von anderen Leuten stellen. Und wir müssen kurz dazu sagen, Stereotype sind nicht akkurat. Das sind Vorstellungen, die wir von Frauen haben. Das bedeutet nicht, dass sie so sind. Aber es ist trotzdem, also obwohl Frauen als Gesamtheit nicht so sind, ist es aber, wie wir uns Frauen vorstellen, wie die sind.
Oder nicht mehr so sind als andere Geschlechter.
Ganz genau. Und Menschen mögen Frauen. Die finden die nicht kompetent, aber Menschen mögen Frauen und vertrauen Frauen. Ich glaube, das machen sich halt auch viele so, habe ich jetzt öfter gehört, so Trickbetrüger machen sich das jetzt zunutze, dass sie nicht mehr irgendwie Männer an die Tür schicken, sondern halt Frauen, weil wir Frauen eher die Tür aufmachen. Sehe ich auch so, wenn ich durch meinen Türspind gucke, wenn irgendein Mann vor der Tür steht, den ich nicht kenne, mache ich die Tür nicht auf. Wenn da eine Frau steht, mache ich direkt die Tür auf, weil ich nicht davon ausgehe, dass sie mir verletzt, dass sie mir irgendwas Böses will. Was halt daran liegt, dass auch ich diese Stereotype in meinem Kopf verankert habe davon, dass Frauen vertrauensvoll sind.
Muss ich aber mal ganz kurz einwerfen. Ja, das sind Stereotype, aber gleichzeitig sind Frauen ja wirklich auch weniger gefährlich, wenn es jetzt um Gewalt geht. Also da ist es schon auch einfach, glaube ich, eine gute Einschätzung, wenn wir jetzt gucken, wer ist gewaltbereiter.
Das kann so sein. Auf jeden Fall können wir festhalten, Menschen vertrauen Frauen mehr. Und ich glaube, dass dieser Vertrauensvorschuss und diese Stereotype unter gewissen Voraussetzungen halt auch dazu führen, vor allem in so Situationen von großer Ungewissheit und Zweifel, dass Frauen später verdächtigt werden, beziehungsweise dass man denen erstmal so einen Vertrauensvorschuss gibt. Und ich habe mich die ganze Zeit beim Schauen gefragt, ob das hier auch so ist. Wir müssen jetzt einmal Gerda ausklammern. Die wurde ja als einer der ersten Verräterinnen rausgewählt. Aber in diesen Tischrunden danach ist mir immer wieder aufgefallen, dass halt Männer viel mehr verdächtigt wurden als Frauen. Und dass diese Dreierkonstellation der Verräterinnen, Oana, Marina und Jessie, dass sie sich der Verdächtigung die ganze Staffel richtig krass entziehen konnten. Und Franzi, du hast das gerade schon angesprochen. Diese positiven Stereotype, die man mit Frauen assoziiert, die assoziiert man ja aber auch nur mit, in Anführungszeichen, guten Frauen, also Frauen, die sich auch stereotypisch verhalten. Aber so sind halt Oana, Marina und Jessie alle, ne? Die sind alle stereotypisch weiblich. Die sind warm, die sind kümmernd und die sind schön. Die sind also halt das Gegenteil von so einem klassischen Täterprofil, was wir internalisiert haben. Und ich glaube, deswegen traut man denen Verrat nicht zu. Meine Theorie ist, dass das auch deren Erfolgsgeheimnis war.
Also vor der nächsten Runde Werwolf einfach nochmal ein bisschen Make-up auflegen.
Und ein anderer Grund, warum es auch sein könnte, habe ich mich gefragt, ist, was deren Erfolgsgeheimnis sein könnte, ist, dass sie den Titel nicht gendern. Das heißt ja die Verräter und nicht die Verräterin.
Ja, klar.
Und ich weiß nicht, ob es das schon zu den Studien gibt, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir eine Studie machen, wo wir Menschen fragen, wer ist der Täter, und dann Bilder von Männern und Frauen zeigen, dadurch, dass man halt, wenn wir nicht gendern, wenn wir sagen Täter, stellen wir uns Männer vor, dass dann Frauen viel weniger verdächtigt werden, als wenn wir sagen, wer ist die Täterin.
Safe.
Ich würde mir wünschen, dass jemand eine Bachelor- oder Masterarbeit dazu schreibt und uns das Ergebnis einmal schickt.
Ja. Ja, und ich meine dazu, dass Frauen weniger mitgemeint sind oder mitgedacht werden, wenn nicht gegendert wird, gibt es ja ganz viel.
Absolut. Und ich glaube, dass tatsächlich Frauen weniger mitgedacht werden hier, weil die Show die Verräter heißt. Und ich glaube, Franzi, dass das vielleicht das Argument ist, was die Konservativen zum Gendern bewegt, oder? Oder wenn man denen sagt, wenn ihr nicht gendert, dann haben Frauen Vorteile. Das ist doch das, das ist das, was die dazu bewegt, oder?
Das wird
so
krass ziehen. Ich liebe das. Wir stürzen das Patriarchat, einfach indem wir die an sich selbst aufhängen.
Oder?
Das ist geil.
Ich glaube, die Kommentarspalte unter so einem Beitrag, die würde doch explodieren.
Absolut. Frauen haben Vorteile, weil wir nicht gendern. Weil wir nicht gendern. Kriminelle Frauen. Unbestraft.
Ich liebe es jetzt schon. Mein Vorsatz für 2025. Franzi, wir haben jetzt darüber gesprochen. Wie baut sich Vertrauen aus und welchen Leuten vertrauen wir eher? Und das bringt uns ja eigentlich direkt zur nächsten Frage. Und das ist die Frage, die ihr uns fast auch am meisten gestellt habt. Nämlich, wie kann man Lügner enttarnen? In diesem Spiel, aber auch generell. Und da muss ich ganz wichtig vorweg sagen, es gibt dafür kein Patentrezept. Das haben wir auch schon öfter gesagt, ne? Ich würde euch so gerne eine Liste geben mit Sachen, wie ihr Lügner erkennen könnt und die ihr dann abarbeiten könnt. Aber die gibt's nicht. Aber weil euch das so interessiert, habe ich mir gedacht, okay, wir müssen einfach mal in die Forschung reingehen und wir suchen mal ein paar Sachen raus, die man vielleicht auch in so einem Spiel benutzen kann. Was aber ganz wichtig ist zu sagen, ne? Studien, die Lügen untersuchen, was die da finden, ist, dass Lügner more likely sind als Nicht-Lügner, diese Dinge zu tun. Also es ist wahrscheinlicher, dass Lügner sich so und so verhalten als Nicht-Lügner. Das heißt aber auf gar keinen Fall, dass Menschen, die diese Sachen machen, dass die automatisch lügen. Es ist nur wahrscheinlicher, dass sie lügen. Das muss man ganz klar im Hinterkopf behalten. Aber was machen Lügner mehr als Nicht-Lügner? Das sind zum Beispiel solche Sachen wie Sprachmuster findet man. Also zum Beispiel, es ist wahrscheinlicher, dass Lügner so unpräzise Worte und Sätze gebrauchen, dass sie sich eher vage halten, dass sie keine spezifischen Details geben und dass sie halt auch weniger Wörter sagen, so wie ich und mein, um sich halt so von dieser Lüge zu distanzieren.
Ich habe aber auch mal gelesen, viel zu viele spezifische Details ist auch ein Anzeichen fürs Lügen.
Das ist wahrscheinlich, wenn man diese Studie dann kennt und versucht, seinen Lügen darauf aufzubauen, oder? Oder daran anzupassen, dass man dann die ganze Sache ein bisschen übertreibt.
Ja, ich glaube so ein bisschen, genau, wenn man das überkompensieren will, weil vielleicht haben ja viele schon das Bauchgefühl, dass zu vage eben nicht zieht.
Mhm.
Und das, was ich da gelesen habe, war jetzt nicht generell viele Details, sondern so unnötige, präzise Details, wo man wirklich denkt, warum jetzt dieses Detail?
Mhm. Nächster Punkt sind inkonsistente Aussagen, also dass Leute sich widersprechen, dass Details sich verändern. Und da kann man einfach mal ein paar präzise Rückfragen stellen und beobachten, ob sich Details verändern. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum tendenziell LügnerInnen eher vage bleiben. Weil wenn man vage bleibt und nicht so viele Details gibt, ist es natürlich einfacher, so eine Lüge aufrechtzuerhalten. Weil man sich ja die ganzen Sachen merken muss, die man da fabriziert. Dann sind solche Sachen wie nonverbale Kommunikation, haben wir am Anfang ja schon gesagt, ne? Fehlender Augenkontakt kann Grund für Lügen sein, muss es aber natürlich nicht. Es gibt viele Gründe für fehlenden Augenkontakt. Es kann auch sein, dass jemand einfach nur unsicher ist aus anderen Gründen, weil jemand vielleicht unsicher mit sich selbst ist. Ich glaube, es gibt ja auch viele psychologische Bilder, die man haben kann oder Dispositionen, wo Leute auch eher nicht zu Augenkontakt neigen. Also es ist kann ein Indikator sein, aber muss es natürlich nicht. Dann solche Sachen wie, und da haben wir auch am Anfang ja schon drüber gesprochen, dass Mimik und Körpersprache, dass das nicht zusammenpasst. Das ist wieder der Punkt, dass es einfach schwierig ist, Gefühle zu faken und dass Menschen dann oft Gefühle vorspielen und das dann nicht so richtig zu der Aussage passt. Und wie wir auch schon angesprochen haben, Lügen ist stressig. Und der Stress, der zeigt sich auch oft in den lügenden Personen. Die haben dann einfach eine kognitive Überlastung und das kann sich darin zeigen, dass die überfordert wirken, langsam sprechen oder einfach häufigere Pausen machen. Und eine direkte Konfrontation kann halt diese Stressreaktion nochmal verstärken. Deswegen ist dieses explizite, direkte Fragen danach, bist du ein Verräter, bist du ein Werwolf, gar nicht so eine schlechte Idee.
Hast du mich betrogen? Auch einfach mal direkt fragen.
Hast du das schon mal gemacht? Das habe ich noch nie gemacht. War das erfolgsversprechend? Hast du da gesehen, ob die Person gelogen hat oder nicht?
Definitiv ja. Die hat dann zwar weiter gelogen und ich habe das erst viel später herausgefunden, dass ich da doch richtig lag, aber ich habe den Stress gesehen. Und der Stress hat alles erklärt.
Dass du es direkt enttarnt hast, da bist du auf jeden Fall ein bisschen besser als die meisten Leute. Denn tatsächlich findet die Forschung auch, die meisten Menschen sind einfach schlechteren LügnerInnen zu enttarnen. Vor allem bei Menschen, die gut lügen können. Denn es gibt Menschen, die besser lügen können als andere. Franzi, was glaubst du, wer diese Menschen sind? Die Antwort diesmal ist nicht Frauen.
Männer? Nee, Spaß, glaube ich gar nicht. Witzig. Wer kann besser lügen? Ich würde sagen Menschen, die emotional intelligent sind. Also die wirklich Emotionen gut kennen, faken können, wissen, wie das aussieht und auch so vorausschauend, ja, wissen, wie vielleicht eine andere Person reagiert und so, ja.
Ja, das stimmt.
Oh, das war einfach.
Das war ein absoluter Treffer, ganz genau. Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz können sich besser in andere Leute hineinversetzen, kennen sich besser mit Gefühlen aus und sind deswegen auch besser im Lügen. Außerdem, ein hoher IQ hilft auch dabei, besser zu lügen.
Was nicht bedeutet, dass Lügen schlau ist.
Nee, aber dass man schlau sein muss, um eine gute Lüge aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich gibt es auch ein optimales Alter, um gut zu lügen. Das ist zwischen 20 und 40. Denn da hat man zwei Erfolgsfaktoren, nämlich hohe kognitive Flexibilität, die beim Lügen gut ist, plus Erfahrung.
Okay, das ist witzig.
Ne? Und tatsächlich findet man auch, dass Menschen, die in ihrem Beruf viel lügen müssen, also ich möchte sie jetzt nicht Berufslügner nennen, aber es gibt ja Berufe, in denen man mehr lügen muss als in anderen. Viele Menschen würden wahrscheinlich sagen PolitikerInnen. Vor allem in so amerikanischen Kontexten müssen AnwältInnen, glaube ich, auch zwischendurch mal routiniert lügen. Und man findet auf jeden Fall, dass Menschen, die auch in ihrem Beruf viel lügen müssen, dass die besser lügen können. Was halt einfach daran liegt, dass, wie alles im Leben, Lügen eine Übungssache ist. Und man sich mit der Zeit verbessert, halt auch durch das Feedback, was man kriegt, durch die Erfolgserlebnisse oder Misserfolgerlebnisse, dass man sich dann anpassen kann. Und dann wird man einfach mit der Zeit besser im Lügen. Ich habe auch eine Studie gefunden, die findet, dass Frauen und Männer sich im Lügen unterscheiden und in verschiedenen Kontexten besser oder weniger gut lügen können. Und zwar lügen Frauen anscheinend in sozialen Kontexten erfolgreicher, Männer aber in statusbezogenen Lügen.
Gibt so viel Sinn.
Mhm.
Krass, Trich hat in der Nutshell, ne? Weil klar, Männer bauschen sich und müssen sich auch im Beruf viel aufbauschen und viel einfach so tun, als ob sie mehr machen und alles viel grandioser machen, als sie es tatsächlich tun. Und es funktioniert ja auch nur für Männer. Also Frauen, die sich da ein besseres Licht rücken, verlieren, weil das einfach nicht mit den Rollenerwartungen zusammenpasst, dass sie bescheiden und warm und fürsorglich sein sollen. Und gleichzeitig glaube ich, dass Frauen, also es ergibt auch Sinn für mich, dass die in sozialen Situationen besser lügen können. Irgendwie so intuitiv.
Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Übungssache, ne? Und Männer und Frauen haben einfach verschiedene Übungsplätze. Also man hat das nicht gefunden, aber was ich daraus schließen würde, ist, dass theoretisch Frauen ja eigentlich besser sein sollten als Werwölfe. Weil diese Werwolf-Sache ist ja ein sozialer Kontext und eigentlich sollten da Frauen geübter sein mit Lügen.
Und die werden halt auch langsamer verdächtigt.
Mhm. Allerdings. In dieser Staffel ist wahrscheinlich nicht nur mir aufgefallen, dass wir eine Person dabei haben, die einfach eine wahnsinnig gute Lügnerin ist. Und ich spreche natürlich von Marina. Und viele von euch und auch ich haben uns gefragt, was sagt das über Marina? Und ich habe zwei Theorien. Wieso ist Marina so eine unfassbare Lügnerin? Weil es ist, also wenn man es anguckt, finde ich es fast schon gruselig, wie gut Marina lügen kann. Und ein Grund dafür wäre natürlich, dass sie vielleicht einfach sehr gut darin ist, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie loyal ist und dass sie sich so selber da hineinversetzen kann, dass sie eine Loyale ist, dass das Lügen für sie gar nicht wirklich wie Lügen anfühlt und dass sie die Emotion deswegen gar nicht spielen muss, weil sie sich selber total von ihrer Rolle überzeugt. Ich glaube, da sind wir ja auch wieder bei diesem, ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt, man sagt immer, dass viele SchauspielerInnen dieses Method Acting anwenden, also dass sie sich so sehr in ihre Rolle reinfallen lassen, dass sie sich selber davon überzeugen, dass es in Anführungszeichen wahr ist, was da gerade passiert. Und vielleicht macht die Marina da auch gerade sowas, also dass sie sich selber so sehr davon überzeugt, dass sie loyal ist, dass sie gut darin ist, das auch an andere zu verkaufen. Das wäre, glaube ich, die gute Interpretation oder die wohlwollendere Interpretation. Es gibt noch eine andere Interpretation, nämlich die, dass wenn wir uns die Forschung angucken, Menschen, die oft lügen, werden besser darin. Und vielleicht ist Marina eine gute Lügnerin, weil sie es oft und routiniert macht. Und Franz, ja, es ist ein Spiel, aber ich sag's dir ehrlich, wenn ich Marinas Partner wäre oder Partnerin, ich glaube, sie hat einen Partner, wenn ich Marinas Partner wäre, wäre es für mich schwierig, diese Sendung anzugucken. Es wäre für mich schwierig zu sehen, dass Marina so routiniert und überzeugend lügt. Denn sowas kommt ja, Menschen sind ja keine Naturtalente in Lügen. Das ist eine Übungssache. Und Übung macht die Meisterin. Und als Partner würde ich mich schon fragen, wieso kann die das so gut? Wieso kann die lügen, ohne rot zu werden? Und ich würde tatsächlich meine Beziehung mit ihr hinterfragen.
Aber ich finde das voll wichtig zu sagen. Also ich verstehe, dass du es hinterfragen würdest, aber also lügen oder nicht lügen ist ja irgendwie auch einfach eine Entscheidung. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand in einem Umfeld aufwächst, in dem die Eltern einfach nicht super vertrauenswürdig sind und gelogen werden muss, weil die Eltern zum Beispiel die Kinder benutzen, um die eigenen Emotionen zu regulieren. Und dann muss halt versteckt werden, was da ist. Und dann wird eine Person wahnsinnig gut darin. Aber ob sie das anwendet, ist ja immer noch eine Entscheidung. Und deswegen würde ich hoffen, also ich meine, man kann da natürlich drüber sprechen dann in der Beziehung, aber jetzt in diesem Fall von Marina, vielleicht hat sie das geübt, aber entscheidet sich jetzt dazu, das nicht mehr zu machen. Also ich finde nur, wenn man das kann, heißt ja nicht, dass man muss. Und dass man das in Werwolf-Spiel anwendet, sehr nachvollziehbar. Weil da würde ich das auch einfach so gut es geht, alles herausholen, was ich kann.
Mhm, absolut. Und Franzi, ich glaube, wo wir schon bei Marina sind, müssen wir jetzt über das Finale sprechen. Um euch nochmal abzuholen. Im Finale kam es zu der Entscheidung, ob jetzt alle zu dritt aufhören wollen oder ob sie sich dafür entscheiden, nochmal abzustimmen und eine Verräterin rauszuwerfen.
Mit diesem Flammendings, ne? Boah,
mit diesem Flammending. Und Marina wollte aufhören und Jessie und Juana haben sich tatsächlich dafür entschieden, sie von den Zug zu werfen, unter den Karren zu spannen, man weiß es nicht. Ihr wisst, was wir meinen, aber auf jeden Fall haben sie ihr das Messer in den Rücken gerammt und haben sie rausgeworfen.
Sag mir mal, warum? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich glaube, also das hat keiner so ganz verstanden. Und ganz viele Leute von uns haben sich auch, also ganz viele von euch haben gefragt, was wieder zu denken und ob das unethisch war. Und das finde ich eine spannende Frage. Ich muss dazu sagen, ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass Jessie und Juana das machen. Ich hätte eher gedacht, dass Marina das macht. Dass Marina versucht, eine noch irgendwie loszuwerden und dass Marina irgendwie dreckig spielt und dieses Bündnis von den drei durchbricht. Und ich glaube, der Grund dafür ist, weil sie so gut lügen kann. Und Jessie und Juana, die haben ja während der ganzen Staffel immer wieder gesehen, dass sie so gut lügen kann. Ich erinnere mich an die Interview-Situationen, wo beide gesessen haben und gesagt haben, boah, die hat echt einen Orden verdient, die kann so gut lügen. Und ich denke, dass das vor allem über die ganze Staffel hinweg dazu geführt haben, dass Jessie und Juana Marina nicht vertraut haben, weil die gesehen haben, wie gut die lügen kann. Und deswegen vielleicht auch dann gesagt haben, okay, dann wollen wir nicht mit ihr zusammen gewinnen. Und ich finde, man kann sie auch ein bisschen fragen. Also die Marina war da natürlich ehrlicher, kann man schon sagen. Ne? Die hat ja dafür gestimmt, dass sie zu dritt gewinnen sollen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie das nur gemacht hat, weil die abgewogen hat, wenn sie jetzt für Weiterspielen stimmt, ob sie dann noch eine Gewinnchance gehabt hätte. Denn ich glaube, die hat wahrscheinlich auch unterschwellig gespürt, dass ein stärkeres Band zwischen Juana und Jessie war. Und dass es für sie deswegen der beste Outcome war, zu stoppen, weil sie in dieser Abstimmung zu dritt nicht mehr gewonnen hätte. Das kann natürlich auch sein, ne?
Aber wieso haben die nicht einfach zu dritt gewonnen?
Ja, also das hätte ich tatsächlich auch irgendwie schöner gefunden, weil die ganze Staffel so ein Dreierbündnis war. Aber Jessie und Juana haben ja beide gesagt, in diesem Moment hat es sich für uns richtig angefühlt, die Marina rauszukicken und nur zu zweit zu gewinnen. Und ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass einfach über die ganze Staffel hinweg die Marina als unehrlich eingeschätzt haben. Und ich hätte der tatsächlich auch nicht vertraut. Aus Marinas Perspektive aber muss man sagen, oder kann ich verstehen, dass sich das unfassbar schmerzhaft angefühlt haben muss, obwohl das nur ein Spiel ist. Und das hat mir schon auch ein bisschen das Herz gebrochen und tat mir richtig leid.
Ja, und so ganz verstehe ich es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Weil ich mir denke, das war ja das Spiel, die musste ja lügen, weil das Spiel war.
Mhm.
Nee. Ich find's fies.
Ich weiß es nicht. Ich würde gerne, dass wir das mal zusammen abstimmen. Denn ich glaube, ich find's fies, aber ich find's irgendwie okay, weil ich glaube, ich hätte das auch gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir das unter der Folge mal abstimmen, was ihr dazu denkt.
Ich hätte es nicht gemacht.
Was ich total spannend finde, ist, dass es nach der Show ja schon einen kleinen Shitstorm gegen Jessi und Oana deswegen gab. Und ich glaube, dass da wieder ins Spiel die Stereotype kommen, die Geschlechterstereotype. Denn ich glaube, wir haben da ja vorhin drüber gesprochen, dass meine Theorie ist, dass wir Frauen weniger verdächtigen, weil Geschlechterstereotype von Frauen sagen, dass die vertrauensvoll sind und das deswegen nicht so in unser Bild passt. Das aber, wenn wir dann ganz klare Evidenz dafür haben, dass Frauen mit Geschlechterstereotypen brechen, dass sie nicht vertrauenswürdig und loyal sind, dass es dann total ins Gegenteil umschlägt und wir sie dann extra abstrafen. Und ich glaube, dass das auch der Grund war, warum Jessi und Oana danach so einen Shitstorm gekriegt haben.
Kann ich mir ganz genauso vorstellen, weil wenn wir uns angucken, was passiert mit Frauen, die mit Geschlechterstereotypen brechen, dann ist das krass. Dann ist das krass. Dann ist das krass. Also bis hin zur Hexenverbrennung.
Absolut. Man kann ja immer wieder sagen, es ist ja nur ein Spiel. Und es ist tatsächlich auch nur ein Spiel. Und trotzdem, finde ich, sehen wir auch in dieser Staffel, haben wir oft gesehen, dass die Grenzen irgendwie verschwimmen. Und es gab auch viele Fragen dazu. Woran liegt das? Ist das nicht schräg? Wieso gehen die nicht einfach alle davon aus, dass das ein Spiel ist und entspannen sich dann mal? Und da habe ich was Spannendes zu gefunden, nämlich, dass man tatsächlich findet, dass auch in solchen Spielen Menschen sich ganz stark mit ihren Rollen und sehr schnell mit ihren Rollen identifizieren und dann mit den Erwartungen und mit den verbundenen Erwartungen sich verbinden und dann auch so handeln. Und ich finde, das sieht man hier auch ganz klar im Spiel. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch Philipp Boy. Der wurde ja relativ am Anfang rausgewählt und war dann ja wirklich direkt so mitgenommen. Also man hat das Gefühl, er ist wirklich persönlich beleidigt dafür, dass ihm jetzt nicht vertraut wurde. Und einerseits von außen musste ich ein bisschen schmunzeln und dachte mir, okay, chill mal, ist nur ein Spiel. Andererseits ist natürlich Social Exclusion, also sozial ausgeschlossen zu werden, eines der schlimmsten Sachen, die Menschen im Leben passieren können. Und es gibt viele Studien dazu, das tut richtig weh. Und rauswählen, das simuliert ja so eine Form von sozialem Ausschluss, was einfach für viele Menschen unangenehm oder verletzend sein kann, selbst wenn es nur in so einem Spielkontext passiert.
Und die schlafen da ja auch alle. Also, dass dann irgendwann man das irgendwie nicht mehr so trennen kann, das ist, finde ich, total naheliegend. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man einfach so einen Abendwerwolf spielt, wo das, finde ich, auch schon immer mal passiert, dass es doch ein Stück zu ernst genommen wird.
Ja. Und Moralität ist halt eine der wichtigsten Dimensionen, auf denen Menschen andere Menschen evaluieren und bewerten. Und deswegen sind halt Angriffe auf die eigene Glaubwürdigkeit und die eigene Integrität sind total problematisch für Menschen, selbst wenn es nur in so einem Spielekontext sind. Und vor allem dann, wenn du eigentlich wirklich ein Loyaler bist.
Nochmal kurzer Schwenker zu unserem Intro, Believe Victims.
Ich würde sagen, das war's für die Verräter in diesem Jahr. Ich habe tatsächlich noch ein riesiges Dokument voller anderer Notizen, denn es gibt so viele spannende Sachen noch zu die Verräter. Und ich würde sagen, wir schreiben uns einfach ganz dick auf die Liste, dass wir nächstes Jahr mehr als eine Folge zu die Verräter machen, dass wir da vielleicht nochmal die Chance haben, ein bisschen mehr auf die Dynamiken einzugehen, dass wir mehr Chancen haben und mehr Zeit haben, um vielleicht auch die Sachen, die wir besprochen haben, die wir heute generell über das Spiel gelernt haben, nochmal tiefer anzuwenden, Beispiele dafür zu suchen, die ganzen Sachen nochmal detaillierter mit Sachen zu illustrieren. Ich habe richtig Bock darauf.
Ich auch.
Bevor wir aber die FritterInnen abschließen, habe ich noch eine Quizfrage. Wer hat die beste Chance auf den Gewinn? Werwölfe oder BürgerInnen?
Ich würde eigentlich sagen BürgerInnen, aber vielleicht nur, wenn sie was zu schreiben haben.
Es gibt da komplizierte mathematische Modelle, die finden verschiedene Sachen. Ich habe mir einfach mal die letzten Staffeln angeguckt, und zwar die 2 Staffeln in Deutschland und 6 Staffeln in den Niederlanden. Und was wir da finden ist, dass es insgesamt 18 GewinnerInnen gab. Und davon waren 9 VerräterInnen und 9 BürgerInnen. Also es war zumindest in diesen Staffeln genau 50-50.
Das macht's halt noch geiler.
Was mir auch aufgefallen ist, dass bei den GewinnerInnen oft Menschen dabei waren, die erst später zu VerräterInnen wurden. So wie zum Beispiel auch bei uns in der deutschen Staffel Jessi und Vincent. Das waren ja beides Menschen, die erst später VerräterInnen wurden. Und die haben beides mal gewonnen. Ich saß hier gestern Nacht um 2, habe die Daten in meinen Excel übertragen. Und ich wollte eigentlich ein paar Analysen nochmal starten, ne? Und mir mal gucken, wie weit die Frauen kamen, weil wir haben ja diese, oder ich habe ja diese Theorie, wir haben diese Theorie, dass Frauen es vielleicht ein bisschen einfacher haben. Ich würde gerne mal gucken, ob wir da in den Daten zu die Verräter von den Niederlanden und Deutschland auch Evidenz für finden. Da war gestern Nacht um 2 einfach keine Zeit mehr für. Deswegen müssen wir einfach nächstes Jahr über die VerräterInnen sprechen, um das nochmal im Detail zu besprechen. Das ist einfach so spannend.
Bin dabei.
Franzin, damit beenden wir ja nicht nur diese Folge, sondern damit beenden wir auch 2024.
Darf ich jetzt endlich nostalgisch werden?
Nein. Ich hab noch eine Quizfrage. Heute wirst du nur durchgequizt. Ich habe mal nachgeguckt. Was glaubst du, wie viele Followerinnen hatten wir bei Spotify Anfang Januar?
Wow. 70?
Nicht ganz. Knapp 500 und jetzt sind es ein paar mehr.
Darf ich jetzt nostalgisch werden?
Jetzt ist die Zeit, um nostalgisch zu werden.
Das ist schon krass. Dina, ich bin dir so unfassbar dankbar für das, was du hier auf die Beine gestellt hast. Dass du mich gefragt hast, ob ich mitmachen möchte. Dass die Antwort natürlich ein Ja war. Dass das alle meine Pläne für 2024 komplett gecrashed hat. Sodass 2024 noch viel schöner werden konnte, als ursprünglich geplant.
Franz, ich bin ganz dankbar, dass du Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe. Ich bin ganz dankbar, obwohl du am Anfang gesagt hast, ich kann vielleicht einmal alle 2 Wochen aufnehmen. Du dich irgendwie in diese wilde Reise mit mir hast reinfallen lassen. Tag, Nacht, im Urlaub, egal ob krank, im Liegen, zu jedem Zeitpunkt nicht nur eine Folge, sondern oft auch 2 Folgen die Woche mit mir aufgenommen hast.
Das Witzige daran ist, dass wir immer gesagt haben, wir wollen mal ein Projekt zusammen machen. Und am Anfang dachten wir vor vielen, vielen Jahren, es wird ein wissenschaftliches Paper zur Stigmatisierung der Periode.
Und das werden wir auch immer noch machen.
Das werden wir immer noch machen, aber bevor das passiert, reden wir einfach hier vielleicht nochmal ein bisschen über die Stigmatisierung der Periode. Aber bis dahin reden wir darüber, sagen wir, im weitesten Sinne.
Ah, Franz, ich bin dir unfassbar dankbar und ich bin auch Risa unfassbar dankbar, aber natürlich bin ich auch unfassbar dankbar den ganzen treuen ZuhörerInnen.
Beste Kohorte.
Allerdings, und jetzt werde ich ganz nostalgisch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Vielen Dank für den ganzen Support. Vielen, vielen Dank für die ganzen Bewertungen, die Kommentare, für eure Nachrichten. Wir haben wütende Männermails gekriegt, aber die kann ich an 2 Händen abzählen. Das waren tatsächlich nicht so viele und vor allem stehen die nicht im Verhältnis zu dieser ganzen Liebe und der ganzen Unterstützung, mit der ihr uns überschüttet habt. Also vielen, vielen Dank dafür. Auch vielen, vielen Dank, dass ihr unsere ganzen Sachen teilt, dass ihr uns so viele Menschen schreiben und dass sie uns weiterempfehlen. So viele Leute teilen unsere Sachen bei Instagram. Es ist richtig geil und ich freue mich so sehr, dass wir so sehr gewachsen sind in diesem Jahr und ich bin so gespannt aufs Nächste.
Ich würde sagen, es steht eine Tour an.
Franzi, das klingt, als ob wirklich eine Tour ansteht. Es steht keine Tour an. Es ist da noch nichts geplant. Aber ihr wisst ja, wir sind maximal delusional und wir glauben einfach ganz fest daran, dass es kommen wird.
Und ihr wisst ja auch, dass ich manifestieren liebe und die Dina ganz großer Gegner ist. Und gleichzeitig haben wir das ganze Jahr manifestiert, Dina. Und es ist genauso gekommen. Ich lasse das einfach mal so stehen.
Okay, ich verspreche, dass es im nächsten Jahr eine Manifestierungsspezialfolge gibt. Denn ich habe heimlich zu dem Thema ein paar Paper gesammelt. Der Abriss der Manifestation. Gott, dabei werden wir ein paar Leute der Kohorte verlieren. Ich hoffe nicht.
Nein, wir werden, ganz ehrlich, ich bin mir sowas von sicher, dass ich standhaft dagegenhalten werde. Und dass wir am Ende wieder eine Folge haben, wo beides nebeneinander existieren kann.
Und das liebe ich doch. Ihr Lieben, bevor es jetzt noch nostalgischer werden und wir alle anfangen zu weinen, verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für das Jahr. Kommt gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns am 4. Januar wieder. Das ist nächsten Samstag. Und da werden wir alle zusammen Love is Blind aufarbeiten. Und der Plan für Love is Blind, falls ihr in der letzten Folge noch nicht gehört habt, ist nämlich folgender. Es kommen freitags die 9 Batches raus und dann Samstag und Sonntag gibt es jeweils eine Podcast-Folge von uns, wo wir das alles zusammen aufarbeiten können.
Bis dahin küsse ich die feministische Revolution.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.